Nun ist es also passiert. Da haut eine Sarah Wagenknecht, die wohl sicher nicht wenige als Frau deutlich repräsentativer und als Politikerin deutlich intelligenter finden dürften als den Rest des holden, politisch tätigen Geschlechts, gefolgt von ihrer allerdings tiefroten Entourage, die ja eigentlich endlich nach 30 Jahren kommunistischen Endegeländes eher Gefahr läuft, in die Bedeutungslosigkeit zu rutschen, mal ein paar Sprüche raus, gründet einen Verein, kündigt eine neue Partei an und der Laden steht Kopf. Neben der Tatsache, dass es meine sich ausbreitende Langeweile über den ständigen Beschuss intellektueller Dunkelspiele deutscher Politiker flugs dahinfleuchte, ist diese Rampensau schon faszinierend, während ich mich frage, wie die das macht. Während andere, die auch viel Zutreffendes zu sagen hätten, nicht aus ihren Löchern zu kommen scheinen. Die dem Geiste her Marxistin erster Güte, die entgegen unserer Außenministerin allerdings nicht nur über einen beinahe haarscharf funktionierenden Verstand verfügt, statt sich im Teletubby-Kostüm auf der ganzen Welt lächerlich zu machen, und im Vergleich zu den Vorgenannten auch noch über einen deutlich weniger sichtbaren Altersprozess bei ihren Genen bedanken kann, kann sich selbst Aussagen, die sich als falsch erwiesen haben, leisten wie die, als sie 4 Wochen vor dem Überfall auf die Ukraine behauptete, Putin würde die Ukraine nicht angreifen. Während zum Beispiel ein deutscher Admiral für eine richtige Aussage den Hut nehmen musste, wegen nämlich dieser hier: Die Krim wird dauerhaft nicht mehr zur Ukraine gehören. Was hat die Frau, was man nicht hat? Und so schafft es diese letzte Gardesoldatin des Kommunismus, die manchmal beim Sprechen so viel Charme und Sexappeal versprüht wie die nordkoreanische Nationalhymne, aber dafür und im Gegensatz zu den anderen schlüssig zu reden in der Lage ist, den kompletten Politalltag auf den Kopf zu stellen und jeden Küchentischphilosophen hinterm Herd herauszuholen, wo ihn noch gestern das angetraute Eheübel erst hinprügelte. Es ist nicht zu fassen. Ist ja nicht so, als würde sie nur übel sprechen, nein, etwas Bewunderung für durchaus richtige und im Übrigen kaum politisch links-rechts mittig einzuordnende Aussagen ist ja durchaus angebracht, ja sogar teilweise wohl unterstützenswert. Macht sie mir Angst und da finde ich die jetzt geil? Schizophrenie ist ein gar belastend Übel. Nun gut, ist sie eine Nationalbolschewistin? Fragt die Taz und antwortet natürlich mit Nein. Aber sozialnational soll sie sein und ihre Schergen noch dazu, so sagt man. Was stört mich dann nur tief im Inneren? Flugs sieht Insa bei der AfD 5% weniger Stimmen, obwohl sie ja mit denen ja offiziell nun gar nicht kann und will. Dann noch ein paar von den anderen, kaum noch von den vorhandenen Linken, ein paar gefrustete Ex-Spezialdemokraten, vielleicht ein paar Grüne, von deren rechten Rand, also sozusagen Links-Rechts-Blinde, und ein paar von sonst woher und schwupps macht's 27%. Neuerdings aber nur noch 14 oder so, was ja auch für den Anfang nicht übel wäre. Wohl auch, weil man dem Braten nicht mehr recht glauben mag, dass von eher rechts gar ganz so viele zu eher links plötzlich wechseln mögen. Wer den Umfragen glaubt, mag selig werden. Ich vertraue ihnen hingegen so wenig wie amerikanischen Wahlmaschinen. Sie selbst sprach in einem Interview von vielen Ex-SPDlern als neue Gefolgschaft, na, das wird ein anschaulich Gemetzel. Dass dem deutschen Wähler nun gar nicht wirklich zu trauen ist und dann wieder alles zuzutrauen ist, ist bekannt und sieht man an der derzeitigen Regierung, sonst gäbe es sie ja nicht, aber dass an der 5%-Hürde schon so mancher Tausendsasser trotzdem schmählich scheiterte, ist wohl vergessen. Denn wer vergisst nicht die Vergessenen von den Piraten, der neuen Lucke-Partei LKR, die nun wieder anders heißt und nicht mal mehr den Namen bekannt ist, von Alpha oder dem Zentrum, dem neuen Hort des Herrn Meuthen, der jetzt was auch immer tut. Nein, Wagenknecht ist Wagenknecht und für sich zwar eine eigene Nummer, aber gerade deshalb halt eben eine One-Man-Show. Sorry, One-Woman-Show. Keine schlechte, zugegeben, und ich hörte ihr auch seinerzeit lieber zu. Ja, um einiges lieber als der Mutti aus der Uckermark zum Beispiel, die den Laden 16 Jahre lang nur verwaltete, aber wie der Kapitän auf der Titanic den Eisberg nicht sah. oder nicht sehen wollte, bis sie dann 2015 die Arme ausbreitete und deren Abwesenheit noch heute meiner seelischen Gesundheit zuträglich ist. Gut, Gysi hat den besseren Humor und ist bestimmt auch fachlich nicht der Dümmste, aber der wusste, wann man aufhören sollte, auch wenn er noch heute so manche Talkshow entern könnte und mit wohltuender Ehrlichkeit für Unterhaltung sorgen kann, auch wenn man ihn nicht mag. Nein, eine Wagenknecht-Partei ist allerdings etwas anderes als Wagenknecht live und in Farbe und im Übrigen ganz für sich alleine. Eine Partei braucht ein Programm und irgendwann müssen sie damit aus den Löchern. Dann wird man sehr genau sehen, wo der Bär in den Weizen gekackt hat. Ein Mittelstand, den man, sofern überhaupt noch vorhanden und nun besonders rhetorisch gepudert von Sarah der Roten, was ein Widerspruch für jeden Proletarier der Welt ist, wird, weil man ihm, dem Mittelstand, ein gewisses Maß an Bildung ja zuspricht, überlegen, was denn nun die Sarah mit ihm wirklich so vorhat, zwischen sozialistischen Albträumen und neuen Theorien mit sozialmarktwirtschaftlichem Duktus. Das alles ist so nebulös, dass es für jeden Seefahrer ein Graus, aber für jeden Abenteurer eben ein Abenteuer ist, wenngleich der deutsche politische Abenteuer eigentlich nicht mag und er deshalb lieber auf die alten Schergen setzt. Da weiß er wenigstens, wer ihn quält, sonst stünde die CDU nicht wieder bei 28% plus X, immerhin, wenn auch weit entfernt von dem, was sie mal zu mobilisieren in der Lage war. Offensichtlich nimmt der Sklave lieber den alten Herrn, man weiß ja nie, wie der neue so ist. Ja, voller Energie ist sie ja, die Sarah, den Oscar wird's vielleicht auch noch freuen, das weiß man nicht, aber irgendwie derzeit ein wenig schwer zu fassen. Sozusagen etwas ziellos oder sagen wir mal auf jeden Fall so schlecht einzuschätzen wie ein Blindgänger am Urlaubsstrand. Nicht anzuzweifeln jedoch ist, dass man sich Sarah durchaus anhören kann. Ja, man hält ein Interview tatsächlich bis zum Ende aus. Das ist ein Fortschritt im Vergleich zu denen, die dem Volke vorgesetzt wurden, die daherreden wie ein Lauterbach, Habeck oder Baerbock. Als hätten sie gestern Abend mal wieder mit der goldenen Kreditkarte Autobahnen auf dem Silbertablett in Höchstgeschwindigkeit gezogen. Und weil man das ja auch nicht machen darf, bin ich manchmal geneigt, den Verschwörungstheoretikern die Geschichte mit den Reptiloiden abzukaufen. Erinnert ihr euch an den ersten Man in Black-Film? Da fällt so ein Alienwurm auf die Erde, ziemlich bösartig ausgestattet und entert den Körper eines armen, aber recht unangenehm auftretenden Farmers beim Austreten. An den neuen Körper muss sich das Alien erst noch gewöhnen, deshalb zappelt das immer so komisch beim Gehen und verzieht so seltsam das Gesicht. Die Aussprache ist erkennbar, aber meist doch unverständlich und dann denke ich, Annalena ist so ein unentdecktes Alien oder so ein reptiloides Ding und die Man in Black hatten noch keine Zeit für den Zugriff, weil sie aus dem ganzen Blicksdingsen gar nicht mehr rauskommen, sozusagen Terminschwierigkeiten und Überforderung. Wie bei der Deutschen Bahn. Oder das halbwegs lustige Video, zumindest für einen therapeutisch Tätigen, wo Scholz, der Vergessliche, könnte ja auch so ein Alien-Ding sein, irgendwie plötzlich quer über den roten Teppich läuft und dann so eine Seilabsperrung übersteigt, bevor er eingefangen wird, um wieder auf den rechten Weg gebracht zu werden. Das sah auch so aus, als wäre das Alien noch nicht so ganz mit dem Sonar- und Orientierungssystem des menschlichen Gehirns klargekommen. Da war er wieder, der Verdacht. Aber das sind natürlich alles nur Indizien, vielleicht war er auch nur zu lange unter den Fittichen von beiden. Also, im Vergleich dazu muss man ja sagen, ist Sarah eine wahre Pracht in Sachen Öffentlichkeitswirksamkeit. Die kann man sich schon angucken und die kann man auch wohin schicken. Und schließlich hat sie auch nie gesagt, dass sie die EU in der 100.000 Kilometer weit weg liegenden Ostkokaine verenden lassen möchte, um das mit Hubschrauberbären zu verhindern zu suchen. Aber lassen wir das nun und kommen wir mal zum Ernst der Lage. Ab jetzt mal Butter bei die Fische. Also, habe ich mir kurz nach ihrer Pressekonferenz eines ihrer ersten öffentlich gemachten Interviews angehört. Mit Marc Friedrich. Der ist ebenso schwer einzuordnen wie Sarah, dürfte von den Altlinken gemieden werden, wie der Teufel das Weihwasser scheut, wird aber auch von Gelehrten der Ökonomie gemieden, was irgendwie den Eindruck macht, dass ihn überhaupt keiner leiden mag. Bekannt ist er trotzdem, nennt er sich selbst den erfolgreichsten Sachbuchautor aller Zeiten ever, zumindest hierzulande, und ist sowas wie ein Untergangsprophet, sozusagen der fünfte apokalyptische Reiter und Ankündiger des baldigen völligen Zusammenbruchs unseres Geldsystems. Manchem kann man folgen mögen und manchem nicht, aber interessant ist, dass Sarah gerade genau zu ihm fand und das ziemlich schnell. Man weiß nicht genau, wer sich wichtiger nimmt, ob es der Mark oder die Sarah ist, jedoch schafft es der Mark, innerhalb der ersten 50 Sekunden genau viermal, das muss man erstmal schaffen, das ist ein historischer Tag, ins Mikro zu hüsteln. Think big bringt halt nach vorne, was soll man sagen. Und was sie dort so wiedergab, hat mich dann doch überrascht und der Kaffee wurde kalt, weil sauer ging nicht, war keine Milch drin. Sie erzählte von der Marktmacht der Kartelle, von großen Firmen, die jeden Wettbewerb unmöglich machen, von Alphabet, Google und Amazon, ohne die ja gar nichts mehr ginge, was irgendwie ziemlich blöd sei. Von positiver Einflussnahme durch den Staat, sozusagen also statt noch mehr Staat, mehr positiver Staat. Aha, das habe ich ja noch nie gehört. Aber egal, oder ist es am Ende nur eine geschickte Umformulierung? Sie will den Mittelstand stärken und die bösen Milliardäre zügeln, will den Forschungsstandort fördern und auch hier wieder der Mittelstand. Der Wählerfang hat begonnen. Ungeregelten Zuzug will sie begrenzen und dem Facharbeitermangel will sie begegnen, indem man hierzulande die hierzulande schon Anwesenden besser fördert und ausbildet. Sie sagte, sie könne nicht mit der AfD und würden auch niemals ever, sagt aber im Prinzip das Gleiche. Was offenbar aktuell 14% nicht irritiert, mich aber schon. Die Esken von der SPD mag sie nicht. Na gut, wer mag die schon? Die Grünen mag sie größtenteils auch nicht, außer ein paar davon, nämlich die, die schon bei ihr sind. Die Linke sei ohnehin nun vernachlässigbar und ein paar CDUler hätten sich auch schon gemeldet. AfDler übrigens keine. Zumindest erwähnt sie das nicht. Aber Insa ist da ja anderer Meinung und außerdem will sie langsam wachsen und die Leute sollen genau angeschaut werden. Dann kann es ja doch noch ein bisschen dauern mit den 27% und die Sau wäre schnell durchs Dorf. Denn Bodentruppen braucht man auch. Denn wer soll sonst Stände aufmachen, Plakate aufhängen und das nach alter Väter Sitte natürlich für lau. Da muss man eigentlich eher auf die Tube drücken. Wir werden also sehen. In Sachen Bildung will sie mehr Lehrer und bessere Lehrmethoden statt dauernden Fokus auf iPads. Na, wer braucht die schon? So eine nette Schiefertafel mit entsprechendem Matheunterricht wird's ausgleichen. Aber auch hier dürfte kaum jemand widersprechen. Warum auch? Nur sagt dies nämlich eben auch die SPD, die Grünen, die CDU und die FDP, wenngleich bislang erfolglos, nur dass da halt eben nichts passiert. Kennen wir schon. Die AfD sagt das auch, aber gut, wenn Sarah Wagenknecht das sagt, klingt's für viele offensichtlich glaubwürdiger. Was anderes kann's ja nicht sein. Irgendwie erinnert mich das, was Sarah in dem Interview sagte, teils an das, was ich 1998 kolportierte. Da war ich auch noch irgendwie ein bisschen links, aber auf jeden Fall gegen Kohl, der ersten 16 Jahre andauernden Schlafmacht Deutschlands und ich fand die Marktmacht mancher gar gruselig. Die Fusionen erschienen mir als Gefahr für die Marktwirtschaft, die Löhne zu niedrig, die Chefs zu unfreundlich. Das Ende der Welt schien nahe, mochte man vielleicht glauben, aber ganz Unrecht hatte man damals wohl schon auch nicht. Und dann machte die Welt etwas vollkommen Unverständliches. Sie drehte sich einfach weiter. In der Folge gab's dann irgendwann das Silicon Valley, kein Grundig und Telefunken mehr, aber dafür mehr Samsung und Google. Und die Welt drehte sich wieder weiter. Nicht unbedingt immer zum Guten hin, dafür braucht man keine Brille, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, die Sarah ist, ganz ohne Frage, nicht blöd und sicher ein Magnet, aber irgendwie auch ein bisschen von gestern. Das Ganze erscheint mir, und wirklich, ich habe sie immer gerne angehört, noch ein wenig wischiwaschi. Nichts Konkretes. Obwohl irgendwie schon konkret, aber weil man die Themen meist wohlwollend abnicken kann, aber das ganze Gerede ist bekannt, wird an jedem Stammtisch bestätigt, der ohnehin heute besser Politik machen könnte als die Figuren aus der Pink Bubble in Berlin. Nur man hört nicht drauf. Und außerdem will sie mit dem Stammtisch ja auch nichts zu tun haben. Davon ist zumindest auszugehen. Sie nennt Probleme, hatten wir schon, nennt ein paar Herangehensweisen, aber irgendwie ist das alles schon bekannt und keiner weiß mehr in diesem Lande wie. Sie, glaube ich, auch nicht. Weniger Bürokratie wird's erstmal kaum geben und doch wäre es so nötig. Die Sozialindustrie aus Diakonie, Caritas und AWO ist mittlerweile der größte Arbeitgeber Deutschlands. Ob genau daran eine Ex-Linke und nun neu irgendwie dann doch Linke, die wie der China-Ski versucht, die plötzlich an der Tanke kennengelernte Affäre mit der Wirtschaft zu vereinbaren, mit der alten Liebe zum Marxismus, also diese Ménage à trois in der Lage ist, zu etwas Funktionierendem zu verbinden, mag ich ganz zart und leise bezweifeln. Ach ja, und dann erzählte sie noch davon, dass man den Industriestandort erhalten müsse, denn man könne nicht alles mit Friseuren und Hausmeistern ausgleichen. Das haben auch schon andere in der Opposition gesagt, aber ich will die nicht nochmal nennen müssen, mit denen will sie ja nicht. Noch mehr Liebe auszuschütten kann dann irgendwie ja auch in Stress ausarten, wenn man schon den Spagat zwischen einem softigen Sozialismus und einer industriefreundlichen Grundhaltung formulieren muss, dann ist schnell Schluss mit Wolke 7. Das wäre blöd. Aber auch das Thema mit den Hausmeistern hatten wir schon, nämlich zu Schröders Zeiten. Kaum einer erinnert sich daran, ich schon, das macht mich ein bisschen traurig. Scheiße, ich werde alt. Das war damals, als zwischen 1998 und 2005 von Dienstleistungsgesellschaft die Rede war. Die Industrie würde sich wandeln, wir müssten uns umstellen. Ich-AGs war die neue Idee, sozusagen der Vorläufer des Start-up, nur deutlich erfolgloser. Wir hatten plötzlich haufenweise Rasenmähdienstleistende und Dachrinnenauskehrer, die man nach der Erfindung von Hartz IV und der größtenteils Abschaffung der alten Sozialhilfe, nun ist sie ja wieder da, nun dort vom Jobcenter für ein halbes Jahr aufgestockt, an der Dachkante baumeln sah. Das Ganze ging dann in die Hose und die Verbraucherinsolvenz wurde neu erfunden. Die beißen sich heute alle in die Jacke, wenn die sehen, was neuerdings der Kevin mit dem Hausmeisterservice für eine Kohle scheffelt. Da liegt Sarah allerdings nun wohl auch richtig, nur wissen wir das alles schon. Industrie brauchen wir, wir verarbeiten Rohstoffe zu etwas Brauchbaren und haben sie selbst nicht, weshalb wir sie kaufen müssen. Wir alle wissen das, die AfD weiß das, die Sarah weiß das, die FDP auch, nur sagt sie es nicht so laut, denn die muss ja noch irgendwie mit den Grünen und der SPD und die wissen meist nicht, wovon die anderen da überhaupt reden. Sozusagen ist alles dann doch wieder alter Wein in neuen Schläuchen. Die Welt wird sich weiter drehen, hoffen wir zumindest mal. Ob Sarah tatsächlich mitspielen darf und kann, werden wir sehen. Ich vermute aber, dass sich die altgewohnte Langeweile über nutzlose und destruktive Politik bald wieder in Ernüchterung breitmachen wird. Wenn Sarah Stellung beziehen muss zu den weltweiten Konflikten, zur Überschuldung, zur Altersarmut, zur Kinderarmut, zum ineffizienten Sozialsystem und zu überbordener Bürokratie, na, dann wird's spannend, denn nun habe ich den vagen Verdacht, dass das Ganze endet, wie wenn ich kochen soll. Die Zutaten kann ich googeln, aber essbar beisammen bekomme ich sie nicht. Bislang hat der Laden nicht wegen, sondern trotz der Politik noch irgendwie überlebt und funktioniert. In Deutschland ist es ohnehin so, dass sich erst etwas ändert, wenn der Kessel am Platzen ist. Nur irgendwann hat man vielleicht auch einmal zu lange gewartet und dann, was weiß ich schon. Jedoch weiß ich, dass ich glaube, dass Sarah, weil sie sich bewusst allgemein hält, in alle Richtungen so ein bisschen sich austariert, wie es Politiker eben meist so tun, diesen Laden so nicht rocken kann. Sie ist schlicht zu nebulös in ihren Aussagen. Ein viel zu großes Risiko für die Wähler, hält sich bewusst zurück, damit man wohl das Ganze nicht einordnen kann, so dass ich schlicht nicht weiß, ob da Fisch oder Fleisch auf den Tisch kommt. Solange jedenfalls nicht ganze Rudel von Volkswirtschaftlern und Mittelständlern bei ihr Einzug halten, bleibe ich skeptisch. Ich halte das am Ende nun mit Oscar Wilde. Am Ende wird alles gut und wenn nicht, dann ist es nicht das Ende. Was bleibt uns auch anderes übrig?